Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Mein Name ist Patrick Honecker.
Und ich bin Jan-Martin Viada. Heute wollen wir über Hochschulen reden. Das tun wir ja häufig, aber wir wollen über authentische Hochschulen reden. Darüber haben Frank Ziegele, Geschäftsführer des Zentrums für Hochschulentwicklung, und Ulrich Müller, Mitglied der Geschäftsleitung des CHE, ein Buch geschrieben. Und neben authentisch kommen da noch ein paar andere bekannte Schlagwörter im Titel vor. Wirksam zum Beispiel, Identität oder auch Zeiten des Umbruchs.
Ja, genau. Und natürlich haben wir das knapp 180 Seiten lange Buch gelesen und ein paar weitere Buzzwords entdeckt. Auflösung von Gewissheiten, Corona und KI als Game Changer oder das Problem von Alternativen versus echte Fakten. Klingt alles recht bekannt und trotzdem interessiert uns das Buch, weil das CHE bekanntlich seit seiner Gründung vor 30 Jahren, 1994 war das, glaube ich, Bertelsmann und Hochschulrektorenkonferenz, einiges an Impulsen in das System gegeben hat.
Ja, man muss aber auch sagen, auch durchaus Kritik hervorgehoben hat oder hervorgerufen hat. CHE-Gegnerinnen sahen und sehen auch teilweise bis heute in dem Think Tank, ja, neoliberale Lobbyisten, könnte man sagen, während andere die positiven Impulse für die Weiterentwicklung des Hochschulsystems lobten und loben. Unsere Gesprächspartner, würde ich sagen, kennen beides. CHE und Hochschulen. Guten Tag, Frank Ziegele und Ulrich Müller.
Hallo.
Hallo.
Aus Transparenzgründen eine Sache vorweg. Frank Ziegele und ich duzen uns. Das liegt daran, dass ich bei ihm einen Aufbaustudiengang an der Hochschule Osnabrück, hier eine kleine Werbung für die Hochschule Osnabrück, gemacht habe. Dort ist er nämlich Professor für Hochschulwissenschaftsmanagement. Und da ist meine erste Frage: Was war eigentlich zuerst da, Frank? Die Professur oder der Job beim CHE?
Ja, tatsächlich war zuerst der Job beim CAE da. Da bin ich jetzt seit fast 28 Jahren, was irgendwie eine lange Zeit ist. Aber ich habe noch keinen gefunden, der mehr Spaß macht, vielfältiger ist und mehr Impact und Impulse im Wissenschaftssystem auslösen kann.
Ja, und Ulrich Müller, Sie verantworten beim CHE auch den Kontakt zu Parlamenten und Ministerien. Wie kommt man denn zu so einem Job?
Ja, freche Zungen fragen mich, wie ich mit meinem Studiengang überhaupt zum Job komme. Ich habe Erziehungswissenschaften und Psychologie und Soziologie studiert. Nein, das war immer schon das, was mich interessiert hat. Ich habe damals in Bonn studiert, Erziehungswissenschaften, habe gejobbt nebenbei in der Behörde der Bund-Länder-Kommission und wollte unbedingt eine Abschlussarbeit schreiben, die aktuelle hochschulpolitische Fragestellungen behandelt. Und mein Prof wollte das nicht. Der wollte irgendwas mit Herbert. Also das Aktuellste, was er kannte, war aus dem 18. Jahrhundert. Insofern habe ich mich dann sehr konzentriert auf das, was politisch los ist. Und berufsmäßig hat es zum Glück auch geklappt. Ich bin auch schon ewig hier.
22 Jahre habe ich gesehen.
Ja, ich habe immer gespöttelt. Ich will eigentlich in einer Stadt wohnen, die eine Straßenbahn hat, einen Hügel und einen Fluss. Gütersloh hat nichts davon. Da sehen Sie mal, wie gut das CHE ist, dass ich trotzdem hier geblieben bin.
Ich muss da kurz mal zwischenfragen. Das war die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung.
Da warst du doch auch mal, Patrick,
oder? Da war ich
oder?
Ja auch. Mensch, ich habe bei einem studiert, bei dem anderen habe ich sozusagen, war ich fast Kollege. Das ist ja unglaublich.
Unfassbar.
Unfassbar. Hält alles zusammen.
Dann kann das ja eigentlich jetzt heute nur noch gut laufen mit unserem Podcast über die authentische Hochschule, wenn schon die Kontakte hier so authentisch sind, Patrick, oder?
Absolut, absolut. Aber jetzt gehen wir wirklich mal in die Frage hinein. Wir haben gesagt, vor 20 Jahren war es ungefähr, da hat das CRE mit seiner Publikation zur entfesselten Hochschule ziemlich viel Wirbel verursacht. Was soll jetzt dieses neue Buch leisten, was nicht entfesselt, sondern von authentischer Hochschule handelt?
Man könnte auch sagen, kommt jetzt die authentische Hochschule nach der entfesselten?
Die kommt logischerweise nach der Entfesselten, weil wir hatten ja vor 20 Jahren, waren wir an einem ganz anderen Ausgangspunkt. Wie der Begriff Entfesselung andeutet, war die Hochschule vor 20 Jahren gefesselt, also eingeengt in ein Korsett an staatlichen Vorschriften, an ein Fehlen an Finanzautonomie, Personalautonomie, Organisationsautonomie, also wirklich eingequetscht in Regelungen. Und die Idee, das war ja mit einer der Gründungsideen schon des CAE, den Hochschulen Freiheit zu vermitteln, sie zu aktiven AkteurInnen zu machen, die einfach ihre Dinge selbst gestalten können. Und das ist, glaube ich, ganz gut passiert in den letzten Jahren. Da muss man immer mal wieder gegensteuern, weil es gibt manchmal auch Landesregierungen, die die Idee haben, auch wieder anfangen zu regulieren und im Detail zu steuern und den Hochschulen nicht den Freiraum zu lassen. Aber jetzt geht es eben mehr darum, was die Hochschulen mit ihrem Freiraum machen und wie sie den noch weiterentwickeln. Und der Gedanke, dass sie ein Profil bilden oder dass sie ja, sich von anderen Hochschulen versuchen zu unterscheiden, eine Einzigartigkeit entwickeln, die ist auch nicht ganz neu. Die stand sogar in der entfesselten Hochschule als ein Teilaspekt schon mit drin. Aber wir glauben, dass die Bedingungen dafür heute so gut sind wie noch nie zuvor.
Aber wir können ja nochmal darüber sprechen, inwiefern Hochschulen das überhaupt können. Das eine ist ja, ob sie dann die Freiheit von staatlicher Seite dazu haben. Das andere ist, ob sie selbst, so wie sie verfasst sind, überhaupt dazu in der Lage sind. Man kann es aber auch erstmal anders formulieren. Es gibt ja nun hunderte von Hochschulen in Deutschland, fast 700 Hochschulstandorte. Und wenn man dann da die Bedeutung von eindeutigen Hochschulprofilen betont, wie passt denn das zusammen? Ist nicht gerade die Vielfalt der Hochschulen das, was das Besondere ist, Ulrich Müller?
Ja klar, aber die Vielfalt setzt doch voraus, dass es unterschiedliche Typen sind. Und ich weiß auch gar nicht, Sie haben 700 Standorte genannt. Wir sind ja bei Hochschulen selber, bei Institutionen bei knapp über 400. Und gewisse Sachen müssen abgedeckt werden. Das ist auch klar, Lehrerbildung, Medizinausbildung und Co. Aber es gibt ganz viel Gestaltungsspielraum. Und es wäre eine Illusion zu glauben, alle Hochschulen seien da gleich. Und es ist eine noch größere Illusion, alle Hochschulen seien gleich gut in bestimmten Fächern oder bestimmten Schwerpunktsetzungen. Der Punkt ist, glaube ich, wir hatten es ja gerade schon angerissen, die Profilierung ist ja wirklich keine neue Idee. Was ist jetzt anders, dass wir da nochmal drüber reden müssen oder dass wir glauben, da nochmal einen Anschluss geben zu müssen? Und ich glaube, wenn man es ganz knapp zusammenfasst, sind es zwei Gründe. Einmal, weil die Hochschulen jetzt sich besser als je zuvor profilieren können. Und das andere ist, weil sie es einfach müssen. Und ich weiß nicht, wie wir es jetzt durchbuchstabieren sollen, ob ich direkt was dazu sagen soll oder später, aber
Nee, gerne, gerne.
ja. Also erstmal zu dem Können vielleicht. Ist die Forderung damals, im Jahr 2000 ist das ja erschienen, das Buch Die entfesselte Hochschule. Damals war es, ich will nicht sagen Utopie, aber es war schon Zukunftsmusik, dass Hochschulen eigene Identität entwickeln, eine kollektive Identität, ein eigenes Gesicht, ein USP entwickeln. Das war damals etwas Neues, was viele geärgert hat. Jetzt kann man schon beobachten, dass manche Hochschulen in die Richtung gegangen sind. Was weiß ich, Duisburg-Essen ganz stark in Richtung Diversity, Kaiserslautern, Hochschule Wismar, weiß jeder, dass die sind stark in Weiterbildung oder so, ja. So gibt es verschiedene Facetten, die sich auftun. Aber ich glaube, dass das unterschiedlich ausgeprägt ist. Und dieses, jetzt müssen sie es und jetzt können sie es aber auch. Darunter verstehe ich so ein bisschen dieses, Sie haben jetzt mehr Handlungsmöglichkeiten als je zuvor, weil auch Profile jetzt denkbar sind, die bislang nicht denkbar waren, also mehr Gestaltungsspielraum. Man muss nur dran denken, was der Wissenschaftsrat gerade durchgewunken hat, auch mit der Tomorrow University, ja. Das ist vor 10, vor 5 Jahren wäre das undenkbar gewesen, anhand dieser Kriterien, die normalerweise der Wissenschaftsrat anlegt. Dass das durchgekommen ist, zeigt, dass hier ein Umdenken kommt. Müssen wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Dann, also die Möglichkeiten erweitern sich oder Berufliche Hochschule Hamburg, das ist ein Profil, das wäre vor 5 Jahren nicht gegangen. Das ist dieses, Sie können es jetzt. Und das andere ist dieses, Sie müssen es jetzt. Wir haben mal dieses Wort für uns gefunden, jetzt von einer Erwartungsexplosion an Hochschulen. Ich glaube, dass die Erwartungen, die an Hochschulen gestellt werden und auch als Legitimation für eine staatliche Finanzierung enorm gewachsen sind. Früher war das vor allem die Lehre und die Forschung. Jetzt der ganze Bereich Third Mission, der hinzukommt. Also das differenziert sich so aus, dass man gar nicht alles gleichzeitig machen kann. Man soll Spitzenforschung machen als Hochschule, international vernetzt sein. Man soll aber auch anwendungsorientiert sein, mit der Region kooperieren, mit den Unternehmen vor Ort. Man muss stark selektiv den wissenschaftlichen Nachwuchs rausfiltern, aber andererseits Durchlässigkeit garantieren. Also Fachkräftediskussion, Start-ups fördern, alles sind so riesige Erwartungen. Das kann doch nicht jede einzelne Hochschule. Das heißt, man muss ein Stück weit Spezialisierung betreiben, Aufgabenteilung.
Ja,
Und da,
ich muss
ja.
trotzdem mal dazwischen fragen. Also ja, der Erwartungsdruck ist groß. Wenn man sich aber die staatlichen Universitäten besonders mal anschaut, da ist die Haupthoffnung, zumindest der internen, dass man doch bitte Forschungsexzellenz vorzuweisen hat. Man sieht es auch beim Run auf die Exzellenzinitiative. Und ich kann mich genau erinnern, es gab mal eine Befragung, was ist so die beste deutsche Hochschule? Gab es mal so einen Multiple-Choice-Test, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da war die Antwort, die dann gegeben worden ist, Oxford, was ja zeigt, dass diese Hochschule sehr viel Profil entwickelt hat und bekannt ist für gute Forschung, aber nicht in Deutschland liegt. Das heißt, ja, externe Erwartungshaltung formuliert, intern wollen zumindest auch die Universitäten vor allem starke Forschungsuniversitäten sein, oder Frank?
Ja, da sind wir jetzt auch wieder bei einem Kernanliegen des CAE angekommen, das uns ja wirklich auch schon jetzt nicht nur seit heute, sondern seit längerem umtreibt. Wir haben das mal mit unseren internationalen Rankings, die wir gemacht haben, da haben wir das mal auf eine einfache Formel gebracht, die wir dann benutzt haben, das ist nämlich There is no such thing as the best university. Also diese Grundidee, ja, dass wir alles, was in einem Hochschulsystem passiert, an einem Maßstab messen, nämlich an den MITs und Oxfords dieser Welt, und dann alle in eine Rangfolge bringen in Bezug auf, wie gut seid ihr vergleichbar mit Oxford. Ja, das ist ja das, was in dieser Vorstellung passiert. Da sind wir auf dem Holzweg, weil wir riskieren dann eine Verarmung des Hochschulsystems. Was ist eine Stärke unseres deutschen Hochschulsystems? Eine Stärke ist, dass wir die HAWs haben, ja, dass wir Institutionen haben, die wir reden in unserem Buch ja auch von so einer Funktion, der regionale Motor, ja, die ein Motor für die Region sein können, die teilweise keine Ambition haben, Weltklasseforschung zusammen mit den MITs dieser Welt zu machen, aber für die Fachkräfte und für die Entwicklung einer Region eine unfassbar wichtige Funktion haben, die müssen wir auch haben und fördern. Das heißt, ein vielfältiges System, das diese Funktionen abdeckt, das ist ein starkes System.
Das
Ja.
passt ja auch irgendwie ganz gut die Debatte, die wir im Augenblick auf der europäischen Ebene haben, über andere Bewertungen von Wissenschaft, ja, dass man eben nicht nur sagt, es zählen wissenschaftliche Publikationen, es zählen Dinge wie Impact und so weiter, Lehre und auch da zu signalisieren, auch eine Bewertung von Hochschulen muss auf unterschiedlichen Ebenen
Genau.
stattfinden. Das leuchtet mir total ein. Aber was mir noch nicht so einleuchtet ist, ich verstehe, dass Hochschulen als Ganzes profitieren davon, wenn sie sich ein Profil geben, weil sie vielleicht im Wettbewerb besser dastehen, weil sie attraktiver sind für manche Studierenden, vielleicht auch für manche High-Level-Forschenden. Aber was hat denn der oder die individuelle Forscherin davon? Jetzt bin ich mal kurz bei der Hochschule als doch sehr bunter Haufen mit einer sehr komplexen Governance. Wir haben uns im letzten Podcast mit dem zu dem Thema unterhalten, unter anderem mit Frau Riegraf von der Uni Paderborn. Und da war doch eher so das Ergebnis, die Governance ist echt ein Problem. Es gibt zum Teil ein Gleichgewicht des Schreckens zwischen den Gremien. Und dann stelle ich mir vor, wie soll denn an der Stelle dann eine Hochschule in
Profil.
eine klare Richtung gehen, Ulrich Müller?
Ja, für mich ist ein ganz entscheidender Faktor zu sagen, wir suchen nicht eine Formel, die für jedes Individuum in der Hochschule hundertprozentig gilt, sondern es geht darum, wenn wir von einem Gesicht einer Hochschule sprechen, von einer Identität, dann geht es um prägende Merkmale. Das heißt, um etwas, wo ein großer, erkennbarer Teil der Hochschule sagt, da ziehen wir mit, da sind wir dabei. Und das schafft natürlich einen starken, über so eine kollektive Identität, nicht nur ein Zusammenhalt, sondern auch eine bessere Passung. Es
Braucht
ist
aber
eigentlich.
Führung. Man muss ja irgendwie auch so eine Debatte führen wollen an der Hochschule.
Ja, natürlich. Ich meine, es gibt verschiedene Stadien. Manche Hochschulen haben sowas implizit, ohne es explizit auszuflaggen. Man weiß das sozusagen unter der Hand, dass das so und so eine Schwerpunktsetzung ist oder eine Ausrichtung oder eine bestimmte Methode oder was auch immer. Ich glaube, dass ein paar eben auch noch ein bisschen ja, in der Luft schwimmen. Ich kann mal eine Anekdote vielleicht erzählen. Ich versuche das ein bisschen zu anonymisieren, damit es ein bisschen greifbarer wird, worüber wir reden. Ich war vor, ich weiß nicht, ungefähr 2 Jahren an einer Hochschule in der Metropole. Die brauchten Beratung wegen neuen Hochschulnamen. Und wir haben ein bisschen rumüberlegt und mir fiel dann auf, die haben einen Claim, den die ganz stark benutzen. Und das war so in Richtung Stadt der Zukunft. Und ich sagte, das wäre doch eine Überlegung, darüber nachzudenken, was läuft denn da? Und die Vizepräsidentinnen und Präsidenten, die haben ganz viele Beispiele erzählt auch, dass das, was sie tun, in Forschung und Lehre darauf einzahlt. Und ich habe dann überlegt, ob man da nicht das auch in den Hochschulnamen sozusagen aufnehmen kann als Adelung, als rausstellen. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte, Verkehr, also Stadt der Zukunft ist ja alles, Lebensqualität, soziale Faktoren, Architektur. Die damalige Hochschulleitung sagte, nein, das ist doch nur unser Forschungsprofil. Wo ich denke, okay, eigentlich erster Denkfehler, wie kann man ein Forschungsprofil unabhängig davon haben, was ein Hochschulprofil ist? Und Die hatten im Prinzip implizit etwas, was aber in der Hochschulleitung selber umstritten war, wo faktisch eine Profilierung vorhanden war, die auch Richtung Studierende transportiert wurde. Da gab es diesen Slogan, studiere bei uns statt der Zukunft. Aber die suchten irgendwie verzweifelt nach irgendwas anderem, was aus ihrer Sicht mehr sexy war oder keine Ahnung, Richtung Gesundheit ging, weil das gerade alle machten. Wo ich dachte, das ist das, wo wir den Hochschulen Mut machen wollen, auch rauszufinden, wo haben wir bereits Stärken, wo haben
Jetzt
wir
hat
Alleinstellungsmerkmale.
ja,
Und das darauf zu setzen.
das ist ein gutes Ding. Das hat auch wieder was mit der Governance zu tun, ne? Ob man sich da dann wirklich auch darauf fokussieren kann, das Ganze dann auch als Profilmerkmal zu sehen. Aber Sie haben ja in Ihrem Zitat Panoptikum 12 idealtypische Identitäten von Hochschulen beschrieben. Ich sage mal so
Panoptikum ist ein Begriff aus dem Buch, ne?
Aus dem
Muss man
Buch,
dazu
wohlgemerkt, ja,
sagen. Ja.
ich habe extra Zitat gesagt, ja, von regionaler bis Online-Hochschule, aber auch sowas wie Future Skills Hochschule oder Europäische Hochschule. Das sind viele Begrifflichkeiten. Gibt es da schon wirklich Beispiele, wo Sie sagen, Mensch, das ist ja ein Best Practice? Oder Frank, gibt es da etwas, wo du sagst, das ist für mich eindeutig zum Beispiel jetzt eine idealtypische XY-Hochschule?
Ja, vielleicht nochmal zum Panoptikum gesagt. Also das haben wir mit Absicht benutzt, den Begriff, um jetzt nicht den Eindruck zu erwecken, das ist jetzt genau das, was rauskommen wird. Ja, das wird am Ende die realen Hochschultypen sein, sondern die haben wir halt einfach mal ins Schaufenster gestellt, indem wir überlegt haben, das vielleicht ist noch wichtig zur Herkunft dieser 12 Typen, wo wir überlegt haben, wenn wir das, was wir aktuell als Trend finden, wenn wir das mal extrapolieren in die Zukunft, was würde dann dabei rauskommen, wenn man es mal extrem denkt, ne? Und also mindestens zwei fallen mir ein, wo das tatsächlich der Fall ist, Patrick, was du gerade angesprochen hast, so was Ähnliches gibt es schon. Wir haben einen Typ entworfen, den haben wir genannt, dass das tertiäre Bildungsinstitut. Das ist eine Hochschule, die einen bestimmten Strang aufgreift, der im Augenblick wichtig ist, nämlich die Verzahnung von beruflicher und akademischer Bildung. Ja, also wir argumentieren in dem Buch ja auch sehr stark damit, dass Gewissheiten, die in Deutschland oder darüber hinaus sehr lange galten, sich im Augenblick auflösen. Und eine dieser Gewissheiten und dieser traditionellen Gewissheiten ist, das sind zwei völlig verschiedene Dinge, akademische und berufliche Bildung. Und das ist aber nicht mehr das, was Menschen heute wollen. Die wollen das Beste aus beiden Welten, die wollen vernetzte Wege. Und jetzt haben wir entwickelt, okay, das tertiäre Bildungsinstitut wäre eine Hochschule, die hätte einen gemeinsamen Campus, wo Azubis, Studierende, Dualstudierende sind. Die hätte ein System, in dem man vielleicht in eine gemeinsame Eingangsphase geht, dann guckt, wo man hingehen will, und dann gabeln sich die Wege, so eine Art Gabelsystem mit verschiedenen Zacken, wo man dann am Ende eine Ausbildung, ein Bachelor oder ein duales Studium macht. Und da gibt es zum Beispiel ja eine, die da schon relativ nahe kommt, das ist die BHH, also die Berufliche Hochschule Hamburg, die genau sowas ausprobiert
Die es aber
und
auch recht einfach hat, ein Profil zu entwickeln, weil die neu
ja.
ist. Das heißt, die ist ja direkt mit diesem Profil
Genau.
entwickelt worden. Das ist was völlig anderes, wenn ich eine neue Hochschule bin, wo ich am Reißbrett mir eine Mission erstelle oder erstellen
Genau.
lasse von der Politik, wie auch immer,
Ja.
oder ob ich eine große, vielleicht auch große
Ja.
Institution bin, die schon viel
Ja.
Tradition hat, auf vieles zurückgreift und da soll ich jetzt Profil
Dann,
entwickeln. Gibt es da auch ein
ja.
Beispiel?
Ja, dann nehme ich mal anders. Dann vielleicht sagen Sie dann, die haben es auch einfacher, weil die sind im Ausland.
Ja, nehmen
Aber
Sie gern ein deutsches Beispiel, ja.
ja, mir fällt jetzt gerade halt ein
Ja,
holländisches
kein
ein,
Wunder, oder? Kein Wunder.
das nicht. Ulrich hat bestimmt gleich noch eins aus Deutschland. Aber wir haben so einen anderen Typ, haben wir die Lernkonzept-Hochschule. Ja, weil das ist nun was es in Deutschland weniger gibt, weil sich Deutschland damit sehr schwer tut. Quasi zu sagen, ein Lernkonzept ist nicht was eine einzelne Professorin oder ein Professor im Hörsaal macht, sondern das ist was wir gemeinsam als Team entwickeln und wo wir dann so einen gemeinsamen Bachelor über die Hochschule hinweg nach bestimmten Lernstandards entwickeln.
Ja, das
Ja,
klingt
so
weit
da.
weg von der deutschen Hochschulrealität jetzt
Ja,
gerade.
aber das ist die Universität Maastricht, die liegt nicht so weit von uns entfernt, oder die Universität Twente, die liegt auch nur
Ja,
20, ne, oder 30 Kilometer jenseits der deutschen Grenze.
Frank räumlich nah, aber trotzdem ein anderes Land, muss man da festhalten. Aber Ulrich Müller hat ja vielleicht noch ein deutsches Beispiel, was ihm jetzt
Retten
so
Sie
spontan
den Ruf
einfällt.
der deutschen Hochschulen,
Genau.
Ulrich Müller.
Naja, es gibt schon Beispiele für Hochschulen, die in Deutschland auch sehr stark profiliert sind. Natürlich ist das haben Sie, glaube ich, auch nicht erwähnt, eine Frage der Größe vor allem. Wer es leicht hat, ist eher klein und ist eher fachlich spezialisiert. Deswegen
Ja.
am stärksten profiliert sind in Deutschland die privaten Hochschulen. Jetzt werden Sie wieder sagen, ja, die können ja auch mehr, die haben ja mehr Freiheit, wo ich denke, ja, genau, da müssen die staatlichen auch hin. Aber es gibt auch größere, Uni Duisburg-Essen habe ich eben schon genannt, Richtung Bildungs- und Gerechtigkeit, Chancengerechtigkeit ist bei denen ganz stark. Dann haben wir natürlich die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde mit einem ganz klaren Profil, was sich durchzieht. Die Größe weiß ich akut nicht, aber
Ist
denken
nicht so
Sie,
sehr groß, aber die
genau,
Tüten
ist.
fällt einem auch ein, oder? Die hat auch irgendwie ein Profil, die
Genau.
Technische Universität München.
Genau, Gründung und Co. Dann denken Sie an Frankfurt, die Richtung Bürgeruniversität gehen. Dresden hat ähnliche Ambitionen, auch im lokalen Umfeld. Da gibt es schon Umsetzungen von den Modellen. Ich glaube, was wir ein bisschen unterscheiden müssen, ist noch, weil wir kamen ja eben auch von der Historie her, was ist jetzt eigentlich noch zu tun? Ich glaube, dass sehr viele Management-Sachen auch umgesetzt worden sind, aber mehr pro forma. Und da müssen wir bisschen drauf achten, das haben wir uns als CAE auf die Fahne geschrieben, dass das nicht einfach nur, ich mache ein kurzes Beispiel, Leitbild, Mission Statement. Wenn wir ehrlich sind, haben ja viele Hochschulen da ein austauschbares Bullshit-Bingo. Dass man, ja, ist ja so, da steht überall was von innovativ, von forschungsorientiert, von interdisziplinär, von exzellent und Co. Das steht ja überall
International
gleich.
nicht vergessen.
Ja,
International.
international, ganz wichtig. Und wenn man das realistisch betrachtet, ist das inzwischen eine Mindestanforderung, so ein Leitbild zu haben, so ein Mission Statement. Es ist also kein Bonus, eins zu haben, sondern ein Malus, keins zu haben. Wir haben das auch mal vor, ich weiß nicht, 2018 oder so untersucht. Es gibt ein paar Themen, die sich da abzeichnen, aber so richtig nutzt das keiner als Instrument, das Besondere hervorzukehren. Da sind wir vielleicht auch gleich bei der Frage, wie kann der Staat das beanreizen, dass wirkliche Profile entstehen, die einen Bedarf abdecken und nicht all das Gleiche machen. Aber ein Punkt ist tatsächlich, man muss hier den Hochschulen Freiraum lassen und sie ermutigen, auch Wege zu gehen, die vielleicht nicht dem Standard entsprechen, dass man eben im Leitbild, im Mission Statement 4, 5 Wörter nicht vorkommen hat. Wenn eine Hochschule weiß, zum Beispiel, ich denke jetzt ganz spontan an Uni Kassel oder Uni Siegen, die haben jetzt nicht die größten Chancen, in der Exzellenzinitiative zu realisieren, wenn man realistisch ist. Warum müssen die dann entsprechend so tun, als würden sie es? Wenn Siegen sagt, wir sind regional, für die regionale Gegend da, ist das doch prima. Und da haben wir noch ein paar Vorurteile abzubauen. Es gab vor ein paar Jahren mal von der, ich glaube, es war die Friedrich-Ebert-Stiftung, gab es eine Broschüre und die hat mich wirklich sehr geärgert vom Titel. Da stand Profilbildung jenseits der Exzellenz. Das heißt, man hat auf der einen Seite die Forschungsexzellenz und auf der anderen Seite gar keine Exzellenz. Deswegen der Titel Profilbildung jenseits der Exzellenz. Und wenn wir da ein Umdenken hinkriegen, dass wir sagen, ja, Exzellenz gibt es auch anderswo, dann ist schon ganz viel gewonnen und eben auch Spielraum für Profilierung.
War jetzt mal nochmal nachgehakt. Mir kommt das ja als Marketingmann alles total entgegen. Ja, es sind ja ganz viele Sachen, wo ich sage, aha, sowas wie Points of Parity, es gibt Vergleichbarkeit, die müssen irgendwie alle Hochschulen haben, zum Beispiel akademisch qualifizieren können. Dann gibt es aber auch sowas wie USPs, Alleinstellungsmerkmals. Also wem nutzt denn das eigentlich, immer sowas wie eine authentische Hochschule haben? Ist das ein Marketing-Tool, um dann bestimmte Studierende anzuziehen, bestimmte Gelder zu akquirieren? Wer hat was davon?
Oder man könnte die Frage noch ergänzen und umdrehen und sagen, wenn ich das nicht bin, eine authentische Hochschule, was tut mir denn daran weh dann?
Ich fange mal an, wem es was bringt. Und Ulrich sagt, wem es wehtut, ob es wehtut. Es bringt natürlich allen Beteiligten was. Für die Studierenden bringt es die, um das aber mit so einem neudeutschen Begriff zu belegen, die Frage des Matching. Ja, Studierende haben heterogene Bedürfnisse. Die wollen auch keine One-Size-Fits-All-Hochschule. Studierende wollen irgendwas, was zu ihnen passt. Ja, Studierende wollen zum Teil eine super internationale Umgebung. Dann gehen sie an eine Hochschule, die so Mitglied einer European University Alliance ist. Und dann müssen sie das wissen, dass das ein besonderes Merkmal ist und dass sie hier mit internationalen Impulsen und Sprachen konfrontiert werden. Oder Studierende wollen schnell studieren und einen Arbeitsmarkt und engen Kontakt zur Industrie. Oder sie wollen die besten Forscherinnen der Welt sehen. Aber nicht unbedingt alles gleichzeitig. Also das heißt, diese Herausforderung, das zu matchen, die Bedürfnisse mit den Angeboten der Hochschule. Genauso auf Seite der MitarbeiterInnen von Hochschulen, die Menschen, die da lehren und forschen, auch da ist so eine Passfähigkeitsfrage. Ja, ich will ein Team, ich will eine Umgebung von Leuten, die mit mir zusammen was bewegen. Ja, die zusammen eine Idee haben, das ist ja auch einer der Typen, die wir herausgearbeitet haben im Buch. Wir haben die genannt, die Grand Challenge University. Ja, also die quasi Exzellenz-Uni, Da gibt es übrigens auch schon Beispiele für die sagt, wir wollen uns einer großen gesellschaftlichen Herausforderung, Klimawandel, was auch immer, annehmen, wollen darum die Ressourcen interdisziplinär bündeln, die besten Forscherinnen zusammenholen. Und wenn die am Ende zusammen sind, dann macht das auch Spaß allen Beteiligten. Also nur so kriegt man dann tatsächlich eben auch die Leistung hin, die dann in vielfältiger Form Exzellenz schafft.
Und
Also
wenn ich es nicht habe, Ulrich Müller, wieso tut mir das weh als Hochschule, wenn ich
ja.
nicht diesen Grad an Authentizität erreiche? Sie benutzen, glaube ich, den Begriff Authentizitätslevel. Also wenn ich diesen Authentizitätslevel als Hochschule nicht erreiche, was ist dann los?
Das heißt doch
Aus dem Spiel raus?
Authentizität, oder? Hast du
Ja,
eine
genau, Authentizität.
Authentizität, ja, ich
Das
kann es
ist
doch
ein
noch nicht mal
Zungenbrecher.
aussprechen, ja?
Das wird alles geschnitten.
Deswegen heißt das ja auch die authentische Hochschule, nicht die Hochschule mit
Ja.
Authentizität. Also.
Genau. Aber ich glaube tatsächlich, eine Hochschule, die nicht einen ausreichenden Grad aufweist an Authentizität, die ist einfach enorm gefährdet in ihrer Existenz. Ich sage es mal ganz zugespitzt. Ich glaube, dass die Hochschulen nur relevant sind und eine Zukunft haben auf Dauer, die eine klare Identität haben, die also wissen, wer sie sind, die wissen, was sie können, die wissen, wo sie gut sind, die entsprechenden Leute anziehen und die entsprechend auch eine Antwort haben auf die Fragen, die die Gesellschaft hat, auf die
Und
Erwartungen.
sonst? Aber und sonst, wenn Sie es nicht haben, was dann?
Ja, wir haben so den eleganten Satz im Buch drin, dass es immer noch eine kleine Nische geben wird für Traditionshochschulen. Das aber unsere Überzeugung, dass eine Hochschule, eine Universität, eine HAW, die nicht einen Bezug hat zu den realen Bedürfnissen, die da keine Antwort hat. Und das ist ein weites Feld, wo man sich was aussuchen muss, worauf man sich spezialisiert. Eine Hochschule, die diese Verbindung nicht hat zwischen eigener Stärke und gesellschaftlichem Bedarf, welche Existenzberechtigung hat die? Aus welchem Grund soll der Staat da Geld reinbuttern? Und das ist, wir haben es noch gar nicht thematisiert. Ausgangspunkt in dem Buch sind ja sozusagen sich auflösende Gewissheiten, wo wir die Beobachtung gemacht haben, dass einfach Sachen, die Jahrzehnte bis Jahrhunderte galten, einfach jetzt hinterfragt werden. Ich kann einfach zwei, drei Beispiele nennen. Oder Frank hat es ja eben schon gebracht, dass akademische Bildung etwas ganz anderes ist und sauber getrennt ist von der beruflichen Bildung. Das wird immer mehr in Frage gestellt. Die Leute wollen immer mehr das Beste aus beiden Welten. Oder dass eine Hochschulbildung biografisch einfach eine Episode ist zwischen Schule und Beruf. Und zwar eine einmalige. Auch das ist vorbei. Das Wort lebenslanges Lernen wird langsam real. Oder dass Prüfungen Wissen abfragen und dass es die wichtigste Vorbereitung ist, auswendig zu lernen. All das wird in Frage gestellt durch eine stärkere Kompetenzorientierung und so weiter. Wir haben da so, ich glaube, 12 verschiedene Gewissheiten, die nicht mehr so gelten, gelistet. Eine Hochschule muss sich diese Frage stellen: Wo hänge ich noch, ich sag's mal provokant, im alten Denken drin? Wo bin ich noch nicht in der Aktualität angekommen? Das mag unterschiedlich relevant sein, je nach Region, je nach Fachbereich und Co. Aber wir haben die These, dass Hochschulen wirklich ganz neu vor der Frage stehen, ja, was soll eigentlich gelernt werden? Was wollen Leuten beibringen? Wie soll es gelernt werden? Wer ist davon überhaupt unsere Zielgruppe? Wann und wo wird gelernt? Das sind also ganz basale Fragen, die sich neu stellen und da werden unterschiedliche Antworten
Und
gefunden werden müssen.
die Kernfrage ist dann am Ende, bin ich als Hochschule authentisch oder kann ich weg?
Genau, brauchst du es nicht mehr.
Wobei ich noch auf eine Komplikation hinweisen wollte. Ich habe neulich mit einem Präsidenten einer größeren Universität über das Buch auch geredet. Und der sagte, ja, das ist irgendwie alles interessant mit euren Profilen und mit dieser Eindeutigkeit dieser Identitäten. Aber wir als Hochschule sind ja zum Teil auch zwischen Ansprüchen zerrissen. Also in seinem Punkt war das, auf der einen Seite wollen die, das haben wir gerade schon diskutiert, dass wir eine Exzellenzuniversität sind mit diesen herausragenden Forschungsschwerpunkten. Ich weiß nicht, Patrick Honegger, das wird wahrscheinlich auch auf die TU Darmstadt zutreffen, aber auf der
Natürlich.
anderen Seite sind wir auch der Regionalversorger mit Ingenieurinnen und Arbeitskräften. Jenseits aller Exzellenzansprüche wollen die einfach irgendwie, will unsere Landesregierung von uns eine Grundversorgung haben, ne? Und wir können nicht sagen, wir machen jetzt Exzellenz, das andere interessiert mich nicht. Und ja, also das heißt, letztendlich ist die Realität, glaube ich, immer auch eine Kombination aus diesen Profilierungsaspekten. Und für die Hochschule verbindet sich das aus unterschiedlichen Elementen. Also wir haben dieses Panoptikum, haben wir ja sehr eindeutig geschaffen, ja, und haben gesagt, da gibt es ein ganz klares Profil, aus dem Trend resultiert das. Aber das ist keine Beschreibung der Realität, sondern das ist eine Typisierung, die praktisch den den EntscheidungsträgerInnen helfen soll, mit diesen Typen das abzugleichen, was sie tun und dadurch vielleicht eine Anregung zu kriegen, aber wahrscheinlich niemals eins zu eins die Lernbegleiterhochschule oder die irgendwas Hochschule zu
Am
werden.
Ende ist es vielleicht mehr so wie Schieberegler, dass ich einen Schieberegler relativ weit aufdrehe und die anderen eher nach unten, aber ich werde sie alle noch brauchen. Vielen, vielen herzlichen Dank an Frank Ziegeler und Ulrich Müller für das Gespräch über die authentische Hochschule. Ich werde das Wort Authentizität nochmal ein bisschen
Lass es besser, lass es besser. So, so
werde ich jetzt
heißt,
ja häufiger brauchen
ja,
dann, ja, wenn
nee,
das Buch
nee.
jetzt
Aber
für Aufmerksamkeit sorgt.
so heißt auch das Buch, das muss man mal sagen an der Stelle, das ist Frank Ziegel, Ulrich Müller, die authentische Hochschule, wirksame Hochschulidentität in Zeiten des Umbruchs heißt und dass man es in jeder Art und Weise auch käuflich erwerben kann. Ein bisschen Werbung muss ja sein, ja, aber wenn er schon auf TU Darmstadt hingewiesen hat, der Frank, und dass wir Exzellenzuniversität werden, vielen Dank dafür.
Aber ein bisschen was für die Werbung müssen die beiden auch noch tun. Nämlich wir haben immer am Ende unseres Podcasts haben wir ein sogenanntes Bildungsfun-Fact, was wir gern von unseren Gästen abfragen. Irgendetwas Besonderes, Ungewöhnliches, eine Begebenheit, eine Erkenntnis, ein interessantes Detail aus dem Bereich Bildung, aus dem Bereich Wissenschaft, was Ihnen so spontan einfällt. Und ich gebe zu, ganz spontan ist es nicht. Wir haben kurz vorher schon gesprochen. Und Sie haben beide ein kleines Fun-Fact, was Sie uns präsentieren wollen. Ich betone mal ein kurzes kleines Fun-Fact, was Sie präsentieren wollen. Ulrich Müller, wollen Sie anfangen?
Gerne. Ich wollte kurz erzählen von, wir haben Sie es schon genannt, einer Erkenntnis. Ich bin zweimal pro Jahr mindestens im Kloster, Abtei Königsmünster in Meschede, so ein bisschen Auszeit und alles, ein bisschen runterkommen. Und ich habe da erstaunt entdeckt, dass manche Sachen, die wir so behaupten als moderne Prinzipien des Hochschulmanagements, da schon seit 1400 Jahren gelebt werden. Das ist, die Benediktinerklöster richten sich ja nach der Regel Benedikts aus dem 6. Jahrhundert nach Christus. Und manches, was wir als neu verkaufen, gab es da schon. Drei kurze Beispiele. Das erste ist, was wir Hochschulleitungen ja oft immer nahelegen, ist diese Partizipation bei klarer Letztverantwortung beim Hochschulpräsidenten, bei der Hochschulpräsidentin. Genau das haben die schon längst damals gemacht mit ihren Äbten. Denen wurde geraten, die sollen immer alle einbeziehen, die Gemeinschaft einbeziehen und am Ende mit sich selbst zu Rate gehen. Da haben wir die Letztverantwortung bei der Spitze. Fand ich klasse. Oder die Erkenntnis der letzten Jahre, dass Hochschulpräsidentinnen und Präsidenten gut harmonieren müssen mit ihren Vizes, weil das sonst eine Katastrophe wird, wenn der Vize mehr Ambitionen hat als der oder die an der Spitze. Deswegen sagen wir immer, die Top-Ebene muss ein Vorschlagsrecht haben für die zweite Ebene. Genau das machen Klöster auch schon seit 1400 Jahren. Ich erspare die Hinweise jetzt, wo das steht. Oder letzter Punkt da, wir haben ja eben auch erwähnt, dass aktuell immer mehr Menschen eine Mischung wollen zwischen etwas Praktischem und etwas Theoretischem. Auch da sind die guten alten Benediktiner uns 1400 Jahre voraus. Bei denen galt die Regel, alle, die mit dem Kopf eigentlich arbeiten, auch die Priester im Kloster, die sollen handwerklich auch was tun. Und die, die eigentlich nur handwerklich was tun wollten, denen wurde das Lesen beigebracht. Die mussten sozusagen studieren. Also summa summarum, so viel ist da angelegt in diesem alten Buch der Benediktsregel, was wir einfach nur wiederentdeckt haben vielleicht. Ich finde das faszinierend, dass es so ein Kontinuum
Ja,
gibt.
und vielleicht ganz kurz, wenn der Ulrich Müller im Kloster ist, bin ich im Ausland meistens und mache da spannende Projekte und lerne da, dass es auch noch mehr gibt als das deutsche Panoptikum, wenn man in andere Länder guckt. Auch hier nur drei Beispiele. Wenn Sie nach Äthiopien kommen, dann stellen Sie fest, dass es da möglich ist, dass die Governance da so ist, dass man 15 Universitäten sagen kann, ihr seid ab morgen eine Fachhochschule und dann sind die das einfach. Wenn Sie nach Island gehen, stellen Sie fest, dass man eine Uni auch durch Glücksspiel finanzieren kann. Und wenn Sie nach China gehen, stellen Sie fest, dass das Auswahlverfahren für Studierende auf dem Prinzip und dem Verfahren beruht, nachdem schon seit dem Jahr 600 irgendwas Beamte am kaiserlichen Hof ausgewählt werden. Und wenn man das alles dann noch erfährt, dann ist es noch ein bisschen komplexer als das, was wir gerade diskutiert haben.
Wunderbar. Der eine geht ins Kloster, der andere geht ins Ausland. Eine gewisse Weltflucht ist da zu erkennen. Da scheint die Arbeit von CIA nach sich zu ziehen.
Es gibt
Ja.
WLAN im Kloster,
Eine
da denke ich mehr
gewisse
drauf.
Gütersloh-Flucht vielleicht, oder?
Nein, nein, auch Gütersloh ist ein schöner Ort.
Sehr, sehr gut. Ja, ganz herzlichen Dank unseren beiden Gesprächspartnern. Das waren Frank Ziegele und Ulrich Müller. vom Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh. Toll, dass wir heute über das neue Buch sprechen konnten. Und es gilt wiederum, wie immer, wenn Ihnen euch unser Podcast gefallen hat, wenn es Anregungen gibt, wenn es Kritik gibt, jederzeit gerne über die Seite des Viada-Blogs. Auch gerne neue Themenvorschläge, Jan-Martin. Du bist ja, glaube ich, immer sehr offen. Und ansonsten sage ich nur eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.
Ja, bis bald. Vielen Dank. Tschüss.
Danke. Danke.